Hier ist Radio Rumänien International. Sie hören unsere zweite deutschsprachige Sendung für Mittel- und Westeuropa auf Kurzwelle über Satellit und im Internet.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen deutschen Sendung von Radio Rumänien International. Aus Bukarest begrüßt Sie diesmal Florin Lungu. Vielen Dank, dass Sie auch heute eingeschaltet haben. Wir beginnen unser Programm wie immer mit dem Funkjournal.
Funkjournal.
Willkommen zu den Nachrichten. In Rumänien ist am Montag die Führung der nationalliberalen Partei PNL zu einer Sondersitzung zusammengekommen, um die Situation zu erörtern, die durch die Nominierung des liberalen Vizepräsidenten Adrian Wächter zum Ministerpräsidenten durch Staatspräsident Nicu Șordan entstanden ist. Dans Entscheidung, die den Liberalen nicht im Voraus mitgeteilt worden war, hat innerhalb der Partei Spannungen ausgelöst. Der amtierende Ministerpräsident und PNL-Vorsitzende Ilie Bolojan, dessen Regierung am 5. Mai durch ein Misstrauensvotum des Parlaments abgesetzt wurde, bezeichnete die Geste des Präsidenten als feindseligen Akt, der darauf abziele, die Partei zu spalten. Wächters Nominierung erfolgte, nachdem es dem Präsidentenberater Eugen Tomac nicht gelungen war, eine Mehrheit für ein Technokratenkabinett zu sichern. Die Republik Moldau und die Ukraine sind am Montag der europäischen Integration einen wichtigen Schritt näher gekommen, nachdem alle EU-Mitgliedstaaten vergangene Woche für den Beginn der ersten zwischenstaatlichen Beitrittskonferenzen gestimmt haben. Das entscheidende Argument für den Beginn der Beitrittsverhandlungen war, dass sowohl die Republik Moldau als auch die Ukraine trotz der seit über 4 Jahren andauernden russischen Aggression auf ihrem Territorium und der Folgen des Krieges im Nachbarland, der sich ebenfalls gegen Russland verteidigt, eben in einem hybriden Krieg, der von wiederholten Versuchen geprägt ist, den von der Mehrheit der moldauischen Bevölkerung gewünschten Kurs zu ändern, ausreichend Reformen umgesetzt haben. Chișinău und Kiew beantragten kurz nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine im Jahr 2022 offiziell den EU-Beitritt. Das Bukarester Militärgericht hat am Montag die ehemaligen Gendarmeriechefs freigesprochen, die an der gewaltsamen Niederschlagung der regierungsfeindlichen Demonstration im August 2018 beteiligt waren. Ihnen wurde Amtsmissbrauch vorgeworfen. Weitere Offiziere und Unteroffiziere der Bukarester Gendarmerie, die an der Niederschlagung der Proteste beteiligt waren, wurden ebenfalls freigesprochen oder erhielten Bewährungsstrafen. Die Entscheidung ist noch nicht endgültig und kann angefochten werden. Im Jahr 2023 wurden die ehemaligen Gendarmeriechefs von Staatsanwälten der Militärabteilung der Generalstaatsanwaltschaft im Fall der Proteste vom 10. August 2018 angeklagt. Mehr als 300 Verletzte schlossen sich dem Verfahren als Nebenkläger an. Laut den Ermittlungen handelten Oberst Laurențiu Cazan als Einsatzleiter sowie die Koordinatoren Gheorghe Cucoș und Ionut Țindile ordnungswidrig und befahlen den ihnen unterstellten Gendarmen, die rund 30.000 Demonstranten in der Nähe des Regierungsgebäudes mit Gewalt aufzulösen. Ein Vorgehen, das sie später auch selbst anordneten. Die Staatsanwaltschaft argumentierte, dass der Einsatz von Gewalt durch die Gendarmen gegen die gesamte Menge der Demonstranten rechtswidrig und ungerechtfertigt gewesen sei und dass der Einsatz von Ausrüstung wie Gummiknüppeln, Schutzschilden, Tränengasspray, akustischen und Tränengasgranaten, Großsprühgeräten und Kartuschen als unmenschliche und erniedrigende Behandlung angesehen werden könne. Die Vereinigten Staaten und der Iran haben bekannt gegeben, dass sie ein Abkommen zur Beendigung des militärischen Konflikts auch im Libanon und zur Freigabe der Straße von Hormus erzielt haben. Die Absichtserklärung soll voraussichtlich am Freitag höchstwahrscheinlich in Genf unterzeichnet werden. Das von internationalen Führungskräften begrüßte Abkommen hat zu einem Rückgang der Ölpreise um etwa 4% geführt, wodurch die Notierung unter 85 US-Dollar pro Barrel fiel. Das Abkommen verlängert die Waffenruhe um 60 Tage. In diesem Zeitraum sollen Verhandlungen über ein umfassendes Abkommen zum iranischen Atomprogramm beginnen. Und nun zum Sport. Die ehemalige Weltranglistenerste Simona Halep hat im Rahmen einer Generalveranstaltung in der BT Arena in Cluj-Napoca im Nordwesten Rumäniens ihren Rücktritt vom Profitennis offiziell bekannt gegeben. Die Veranstaltung, die von emotionalen Momenten geprägt war, brachte Legenden des rumänischen Sports wie Nadia Comăneci, Gheorghe Hagi, Ilie Năstase und Virginia Rosic sowie internationale Tennisgrößen wie ihre ehemaligen Trainer Darren Kechel und Daniel Dobre und die Topspieler Elina Svitolina und Gael Monfils zusammen. Soweit die Nachrichten.
Im Funkjournal von Radio Rumänien International bringen wir nun einen aktuellen Beitrag zur politischen Lage. Verfasser war Bogdan Matei. Wohl selten ist das Interesse der rumänischen Bevölkerung an der Innenpolitik so gering wie an einem beliebigen Sonntagmorgen. Und doch wählte Präsident Nicuș Ciordan just diesen Zeitpunkt, um bekannt zu geben, dass der Europaabgeordnete Eugen Tomac sein Mandat als designierter Ministerpräsident niedergelegt hat. Zugleich schlug der Präsident Adrian Veșter als neuen Regierungschef vor. Veșter ist erster stellvertretender Vorsitzender der Liberalen Partei, war drei Amtszeiten lang Bürgermeister von Râșnov, deutsch Rosenau, und ebenso lange Vorsitzender des Kreisrats von Brașov. Dann betonte, Veșter habe alle Stufen der öffentlichen Verwaltung durchlaufen. Als Entwicklungsminister sei er erfolgreich gewesen und habe europäische Fördermittel ins Land geholt. Er sei ein überzeugter pro-westlicher Politiker mit klaren Werten und Dialogbereitschaft, sagte der Staatschef. Der 52-jährige Adrian Veșter ist von Beruf Wirtschaftswissenschaftler und hat Abschlüsse in Rechnungswesen sowie im Management der öffentlichen Verwaltung. Den Liberalen gehört er schon seit 1994 an. Präsident Nicuș Ciordan dankte Eugen Tomac für dessen Ernsthaftigkeit, Verantwortungsbewusstsein und Einsatz. Noch am Vortag hatte die Presse berichtet, Tomac wolle am Sonntag sein Regierungsprogramm und die Liste seiner Minister im Parlament vorlegen. Gleichzeitig wurde jedoch bezweifelt, dass er die für die Bestätigung nötigen mindestens 233 Stimmen im Parlament zusammenbekommen würde. Adrian Veșter zeigt sich dagegen zuversichtlich. Er wolle den Auftrag zu Ende führen und sei überzeugt, dass spätestens in einer Woche eine neue Regierung stehen werde. Politische Beobachter sind deutlich skeptischer. Die Entscheidung von Präsident Dan Veșter zu nominieren, ohne die Liberalen zuvor darüber zu informieren, hat Spannungen innerhalb der PNL ausgelöst. Während einige Parteimitglieder den Schritt begrüßten, bezeichneten andere ihn als feindlichen Akt, der eine Spaltung der Partei herbeiführen sollte. Die PNL wird derzeit vom geschäftsführenden Premierminister Ilie Bolojan geführt, dessen Regierung am 5. Mai durch ein Misstrauensvotum gestürzt wurde. Kritiker werfen dem Präsidenten auch vor, gegen die Verfassung verstoßen zu haben. Ihrer Ansicht nach hätte sich Dan zunächst mit den Parlamentsparteien beraten müssen, bevor er einen neuen Kandidaten für das Amt des Ministerpräsidenten benennt. Die Politszene reagierte durchwachsen auf die überraschende Ankündigung. Die Führung der reformistischen USR verabschiedete einstimmig eine Resolution, in der es heißt, eine Regierung könne nicht aus dem Verrat an der eigenen Partei erwachsen. Der UdMR will zunächst die Haltung der PNL, das Regierungsprogramm und die Zusammensetzung des Kabinetts abwarten. Beobachter gehen davon aus, dass die Sozialdemokraten einem liberalen Ministerpräsidenten zustimmen würde, sofern es sich nicht um Ilir Bolojan handelt, eine Position, die die Sozialdemokraten mehrfach vertreten haben. Die Fraktion der nationalen Minderheiten kündigte an, jede proeuropäische und proatlantische Regierungsvariante zu unterstützen. Unterdessen zeigen Umfragen, dass eine große Mehrheit der Bürger der Meinung ist, Rumänien bewege sich in die falsche Richtung. Präsident Dan selbst räumte Mitte vergangener Woche ein, dass die politischen Debatten die meisten Rumänen kaum noch interessieren.
Zum zweiten Hintergrundbericht im Funkjournal von Radio Rumänien International. Die ehemalige Weltranglistenerste im Tennis, Simona Halep, hat ihre aktive Laufbahn offiziell beendet. Die 34-Jährige verabschiedete sich am Samstag im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung in der BT-Arena der nordwestrumänischen Stadt Cluj-Klausenburg vom Profisport. Die Gala fand während der 7. Ausgabe des Sports Festival statt. Leila Kermil hat die Einzelheiten zusammengefasst. Im Studio begrüßt sie Sorin Georgescu mit der deutschen Fassung ihres Berichts. Zu den Gästen der Veranstaltung zählten zahlreiche Legenden des rumänischen Sports, darunter Turnlegende Nadia Comăneci, der Fußballprofi Gheorghe Hagi und die ehemaligen Tennisstars Ilie Năstase und Virginia Ruzic. Auch internationale Persönlichkeiten aus der Tenniswelt waren anwesend, darunter Haleps frühere Trainer Darren Cahill und Daniel Dobre, der Schiedsrichter Kader Nouni sowie die Spitzenspieler Elina Svitolina und Gael Monfils. Im Laufe ihrer beeindruckenden Karriere stand Simona Halep zweimal an der Spitze der Weltrangliste, 2017 und 2019. Zu ihren größten Erfolgen zählen die Grand Slam-Titel bei den French Open 2018 und in Wimbledon 2019. Bereits 2014 erreichte sie das Finale des WTA-Finals. Die WTA zeichnete sie 2018 als Spielerin des Jahres aus. Im selben Jahr wurde sie vom US-Sportsender ESPN im Ranking The Dominant 20 als hervorstechendste Tennisspielerin der Welt geführt, noch vor internationalen Sportgrößen wie Novak Djokovic oder Lewis Hamilton. Bei der Abschiedsveranstaltung konnten die Zuschauer sämtliche Trophäen bewundern, die Halep im Laufe ihrer Karriere gewonnen hatte. Der Center Court der BT-Arena war symbolisch in zwei Farben gestaltet. Grün stand für ihren Wimbledon-Triumph, Orange für den Titelgewinn bei Roland Garros. Daniel Dobre, Vizepräsident des rumänischen Tennisverbands und ehemaliger Trainer von Simona Halep, überreichte der ehemaligen Spitzensportlerin aus diesem Anlass eine besondere Auszeichnung. Vor ausverkauftem Haus richtete Simona Halep bewegende Worte an ihre Fans und an ihr Heimatland. Ich danke Rumänien. Ich wurde hier geboren, hier bin ich aufgewachsen. Ich danke euch von Herzen, weil ihr nie an mir gezweifelt habt, auch nicht in den schwierigen Zeiten. Während der Gala wurden erstmals private Aufnahmen aus Haleps Familienleben sowie Höhepunkte ihrer Karriere gezeigt. Zum Programm gehörten außerdem Schaupartien im Einzel und Doppel, an denen Simona Halep, Andrei Pavel, Elina Svitolina und Gael Monfils teilnahmen. Die Zuschauer erlebten dabei zahlreiche humorvolle Momente und spektakuläre Ballwechsel. Anschließend wandte sich die sichtbar gerührte Simona Halep erneut an das Publikum mit folgenden Worten. Dieser Moment ist etwas ganz Besonderes, denn hier liegt mein ganzes Leben. Diese Trophäen und all die Menschen, die mich immer unterstützt haben, auch in schwierigen Phasen, haben mir Kraft gegeben. Die Bilder, die wir gerade gesehen haben, erzählen meine Geschichte. Sie zeigen die Menschen, die mich begleitet haben. Und glaubt mir, jeder einzelne Tag war etwas Besonderes. Es war oft schwer, aber am Ende war es wunderschön. In einem symbolischen Moment zum Schluss der Veranstaltung, der Zukunft des rumänischen Tennissports gewidmet war, spielte Simona Halep schließlich noch einige Ballwechsel mit einer 8-jährigen Nachwuchsspielerin aus Klausenburg.
Sie hören Radio Rumänien International.
Pro Memoria zur Geschichte Rumäniens.
Das Programm von Radio Rumänien International geht weiter mit unserem Geschichtsmagazin Pro Memoria von Stelio Lambru. Für die Kommunisten waren die wertvollsten Menschen der Gesellschaft, die sich gegen sie stellten, die Hauptfeinde. Die fleißigsten Bauern waren die ersten Opfer auf dem Land nach der Errichtung des Regimes. Als Kiaburi verhöhnt, ein Wort türkischen Ursprungs, wurden sie verleumdet, enteignet oder ins Gefängnis geworfen. Stelio Lambru berichtet. Das Wort Kiabur hat in der Sprache, mit der das kommunistische Regime seine Gegner charakterisierte, eine besondere Karriere gemacht. Es gelangte aus dem Türkischen ins Rumänische. Seine Form soll Kibar sein und stammt ursprünglich aus dem Arabischen, wo es die Pluralform für groß, wichtig, Senior und gelehrt ist. Durch eine aggressive ideologische Konnotation wurde der Begriff abwertend und richtete sich gegen jene Bauern, die sich der Wirtschaftspolitik der kommunistischen Regierung widersetzten, die die Sowjetunion am 6. März 1945 eingesetzt hatte. Traditionell stellten die sogenannten Kiaburi die Dorfelite dar, auch wenn man sie vor der Ankunft der Kommunisten nicht so nannte. Doch die Ideologie dehnte die sozioökonomische Bedeutung aus und schloss auch mittlere Bauern ein, solche mit einem kleinen Vermögen sowie Dorfhändler. Die Kiaburi galten zugleich als Volksfeinde. Ein weiterer berühmter Begriff aus dem Sprachgebrauch der 1950er Jahre mit einem weit breiteren Anwendungsbereich. Im Arsenal kommunistischer Beschimpfungen waren die Kiaburi Verräter, weil sie ihre Abgaben an den Staaten nicht leisteten, in Hungerjahren Lebensmittel versteckten, Spekulanten waren und im Allgemeinen Verschwörungen schmiedeten. Der Kampf der kommunistischen Regierung gegen die fähigsten Menschen auf dem Land war ein Kampf gegen Leistung schlechthin. In den 1990er Jahren führte das Zentrum für mündliche Geschichte des rumänischen Rundfunks ein Interviewprojekt über die Sowjetisierung der Dorfwelt durch, bei dem die Zeichnung der Figur des Kiabur ein wichtiges Anliegen war. Ion Agrigoroyei war ein Historiker aus Iași und erinnerte sich 1995 daran, was es in den 50er Jahren bedeutete, keine gute Akte zu haben oder ein Kind eines Kiaburs zu sein. Es war die Zeit, in der die Söhne der Kiaburi verfolgt wurden. Manche galten als Kiaburi, weil sie einen Brennkessel für Schnaps besaßen und jemanden bezahlten, der ihnen bei der Alkoholherstellung half. Andere waren Söhne von Priestern, die zu leiden hatten, sowohl während des Studiums als auch bei der Stellenzuweisung. Ihnen wurde beispielsweise der Zugang zur Hochschulbildung verwehrt. Diese Einschränkung bestand jahrelang. Ich hatte einen Kollegen, er ist heute ein angesehener Professor an einem Internat, Lehrer für Rumänisch. Er hat sogar promoviert, musste aber aufs Land gehen, weil seine Akte nicht den Anforderungen entsprach.
Der Ingenieur Vladni Sipeno war bereits vor 1945 kommunistischer Aktivist in der Illegalität. In dieser Eigenschaft erlebte er die Kollektivisierungskampagne der Dörfer und sah, wie die Kerbul fabriziert wurden. 1999 gestand er das Absurde der Situation ein, denen er beigewohnt hatte. Manche Leute fragten, was für ein Kerbur bin ich denn? Was ist das überhaupt, ein Kerbur? Die Antwort lautete, ein Kerbur ist ein wohlhabender Mann. Der Mann fragte erneut, aber sollte man sich nicht gerade auf den wohlhabenden Bauern stützen? Stützt man sich auf denjenigen, der nicht arbeitet, der arm ist, weil er nicht arbeitet? Es gab welche, die bitter arm waren, die hatten nichts, aber andere waren arm, weil sie faul waren. Wer arbeitete, wurde sehr leicht als Kerbur eingestuft, und es war eine Schreckenssache, auf der Kerbur-Liste zu landen. Was bedeutete das? Es gab hohe Abgaben, die gratis an den Staat abzuliefern waren. Wolle, Milch, Fleisch, Weizen, Mais. Und wenn man nicht lieferte, nach deren Listen, konfiszierten sie alles. Und wenn man kein Land hatte, das man ihnen nehmen konnte, sperrten sie einen ein. So machten sie aus unschuldigen Menschen Kerbudi. Was warf man ihnen vor? Dass sie einen Schnapskessel hatten. Und was war schon dabei, einen Schnapskessel zu besitzen? Das war eine Lächerlichkeit, eine Dummheit. Aber dann war man eben Kerbur-Ausbeuter. Selten gab es, ein, zwei in jeder Gemeinde, solche, die eine Dreschmaschine besaßen. Das war ein großer Kapitalist. Dem nahmen sie die Dreschmaschine, konfiszierten sie und machten sie kaputt. Oder der war Kerbur, der eine Mühle hatte. Auf zwei, drei Gemeinden kam eine Mühle, die nahmen sie dem auch noch weg. Petr German aus der Gemeinde Kobardin, Kreis Konstanza, war das, was man einen Kerbur nannte. 1999 schilderte German, wie er zum Kerbur geworden war und wie gewöhnliche Menschen das Stigma nährten, das ihm vom Rest der Dorfgemeinschaft isoliert hatte.
Eu n-am fost colectivist, că pe urmă m-am încadrat chiar vai de capul meu. M-a făcut chiar bur, un bucur îl chema. Era un gulan care era...
Ich bin nicht in die Kollektivwirtschaft eingetreten, weil man mich als Kerbur eingestuft hat. Mein Gott, einer hat mich zum Kerbur gemacht, Bukur hieß er. Der war ein Taugenichts aus dem Dorf, und das Regime hatte ihn genommen und an das Gemeindeamt angehängt. Er hielt sich für einen Parteiaktivisten, aber seine Aufgabe war die eines Denunzianten. Er lief überall herum und erzählte von jedem Menschen, der eine so und so getan hatte, der andere so. In einer Versammlung sagte er über mich, den müssen wir zum Kerbur machen. Noch einer, Bosdok, hat mir das angetan, und schließlich machten sie mich zum Kerbur. Aber als sie von der Versammlung aus der Dorfmitte kamen, sagten sie mir, weißt du, die haben mit dich zum Kerbur gemacht, wie sollen die mich denn machen, fragte ich. Die Antwort, na ja, sie haben dich zum Kerbur gemacht, weil du früher Handel getrieben hast, dies und jenes. Wenn ich danach durchs Dorf ging und mich jemand sah, rief er mir nach. »Na, wie geht's, du Kerbur?« Ich schaute ihn an und fragte, »Warum sagst du das zu mir?« »Na, wenn die dich zum Kerbur gemacht haben, muss ich dich auch Kerbur nennen,« antwortete er. Die Kerburi waren die Menschen der rumänischen Dörfer vor 1945, die aufgebaut hatten. Sie bestellten ihr Land, errichteten Häuser und Straßen, gründeten Familien, bauten Unternehmen auf, zahlten Steuern und vergossen ihr Blut für die Verteidigung und den Aufbau Rumäniens in den beiden Weltkriegen. Dafür wurden sie von dem kommunistischen Regime bestraft, das sich vor allem anderen als humanistisch bezeichnete.
Ce mă uit, oare nu știu, doamnă, doare nu e Ali. condamnare. Singuro in casa mea, fără culoare, mă uit pe fereastră cum lumea dispare. Hai, hai, că iau eu ultimul loc. Vreau doar să trăiesc analog.
Lumea se schimbă și nu va mai fi.
Für die Umwelt. Die Öko-Rubrik von Radio Rumänien International.
Der Süden Rumäniens kämpft mit einem alarmierenden Phänomen. Der fortschreitenden Wüstenbildung und der kontinuierlichen Auslaugung der Böden. Um die Umwelt und die lokalen Gemeinschaften zu schützen, betreibt der Verein Vitor Plus das nationale Aufforstungsprogramm Adoptiere einen Baum. Mehr zu diesem Thema in einem Beitrag verfasst von Daniel Ohner. Am Mikrofon begrüßt Sie, wie gewöhnlich, Adina Olar. Die Initiative hat vor kurzem einen historischen Meilenstein erreicht. Die Pflanzung des 2-millionsten Baumes. Doch diese Bäume werden nicht einfach irgendwo in die Erde gesetzt. Die Pflanzaktionen reagieren punktgenau auf dringendste ökologische Bedürfnisse. Teja Czolaku, die Präsidentin und Gründerin des Vereins, erklärt, warum diese Eingriffe gerade im Süden Rumäniens so überlebenswichtig sind. Wir haben uns aus strategischen und nachhaltigen Gründen schon immer auf den Süden Rumäniens konzentriert. Ganz einfach, weil es die am stärksten entwaldete Region ist. Es gibt dort Landkreise mit gerade einmal 5% Waldanteil, was selbst für eine Ebene extrem wenig ist. Der empfohlene Durchschnitt liegt bei etwa 20%. Davon sind wir also meilenweit entfernt. Es ist ein intensiv landwirtschaftlich genutztes Gebiet mit unzähligen verödeten Flächen. Denken wir nur an die Region Oltenien. Dort schätzt man die von Wüstenbildung betroffenen Gebiete auf über 100.000 Hektar. Und genau diese Region leidet auch im klimatischen Kontext am meisten unter extremen Wetterereignissen. Jenseits der klimatischen Herausforderungen erfordern solche Aufforstungskampagnen eine gründliche technische und rechtliche Vorbereitung. Wie uns Vereinsgründerin Thea Chulaku erklärte, hat das Programm dabei aber auch immer die Ernährungssicherheit im Blick. Landwirtschaftlich nutzbare Flächen bleiben deshalb streng tabu. Mehr dazu Thea Chulaku. Es muss ein klarer ökologischer Bedarf bestehen und wir dürfen nicht in Konkurrenz zu landwirtschaftlichen Flächen treten. Schließlich brauchen wir auch Nahrungsmittel. Wir versuchen gar nicht erst in diesem Bereich zu konkurrieren, zumal es wirklich genug Flächen gibt, die sich problemlos aufforsten lassen. Der nächste Schritt ist die Absicherung eines korrekten rechtlichen Rahmens für unsere Pflanzungen. Wir gehen oft in ländliche, arme Gemeinden, die keine eigenen Budgets haben, wo die Not aber riesig ist. Das Einzige, was wir im Gegenzug für unser Waldmanagement verlangen, ist dieser rechtliche Rahmen und der langfristige Schutz des Waldes. Als nächstes schauen wir uns den Boden an. Bei absolut jedem Aufforstungsprojekt müssen Bodenproben entnommen werden, um die Zusammensetzung zu prüfen. Denn die Chemie des Bodens diktiert den Artenmix. Ein Beispiel. Wenn der Boden zu viele Carbonate enthält, kann man dort keine Akazien pflanzen. Die Auswahl der Baumarten treffen wir immer gemeinsam mit Fachleuten, basierend auf dieser Bodenanalyse und dem lokalen Mikroklima. Wir setzen dabei die grundsätzlich auf eine Artenmischung, niemals auf Monokulturen. Die eigentliche Arbeit beginnt jedoch erst, nachdem die Setzlinge im Boden sind. Damit aus einer simplen Grünfläche ein eigenständiges Ökosystem wird, übernimmt der Verein die Pflege der Parzellen für die nächsten 3 bis 5 Jahre. Denn gerade in der Anfangsphase reagieren die jungen Bäumchen extrem sensibel auf die Konkurrenz um Wasser und Nährstoffe. Der Meilenstein von 2 Millionen gepflanzten Bäumen ist also weit mehr als nur eine bloße Statistik. Diese Zahl ist das Resultat eines hochkomplexen Prozesses aus Analyse, Zusammenarbeit und direktem Engagement. Weil der Verein den Wald nicht sich selbst überlässt, erhalten die verödeten Gebiete im Süden Rumäniens eine echte Chance auf ökologische Erholung. So entsteht für die Menschen vor Ort ein natürlicher Schutzwald, der auf lange Sicht ihr Überleben sichert.
Sie hören Radio Rumänien International.
Willkommen, liebe Hörerfreunde, zu einer neuen Begegnung mit der rumänischen Popmusik. Die heutige Sendung widmen wir den Schlagerkomponisten Alexandru Vilmani und Ion Cristinoiu. Zunächst laden wir Sie ein, sich das Lied »Der fiese Wie« anzuhören. Zu Deutsch »Solltest du zu mir kommen«, einen Song, der vom Komponisten Alexandru Vilmani zu einem Text von Roxana Popescu geschrieben wurde und der Solistin Mihaela Runceanu anvertraut wurde. Viel Spaß beim Zuhören!
Vis-a-vis,
Diesem bekannten Song des Komponisten Alexandru Vilmani, der zu einem großen rumänischen Hit wurde, bringen wir ein weiteres Lied von ihm, das den Titel Oamenii Mării trägt, die Menschen des Meeres, und von der Solistin Elena Cârstea interpretiert wird.
Yeah, convinse Aachen. Voi oameni buni, voi oameni frați, voi călători pe măr albastre, de lumia te
In den nächsten Minuten laden wir Sie ein, einen Hit des Komponisten Ion Christi Noiu zu hören. Das Lied mit dem Titel O Clipă de Sinceritate, ein Moment der Aufrichtigkeit, interpretiert von Corina Kiriac. Der Titel ist auf dem Album von Ion Christi Noiu zu finden, das den Namen Der Sterbte und Om, ein Mensch wartet auf dich, trägt. Das Album erschien im Jahr 2000, ein Jahr vor dem Tod des Komponisten Ion Christi Noiu, am 21. November 2001.
O clipă de sinceritate în loc de bun rămas, să dăm un pic de frumusețe acestui ultim ceas. Nu ne-am schimbat, e doar o părere, drept bun un cuvânt sau un gând neînsemnat. Nu ne-am schimbat, e doar o întâmplare. Oricum am fi și orice am vorbi, nu suntem doi străini. Iubirea mea, clipă de sinceritate, ar fi un gest sublim. Să avem curaj să recunoaștem că încă ne iubim. O clipă de sinceritate ne-ar aminti de noi, de anii noștri buni.
Sport Event. Die Geschichte der rumänischen Fußballnationalmannschaft bei Weltmeisterschaften kennt zahlreiche Höhepunkte. Besonders die Turniere von 1970 in Mexiko und 1990 in Italien gelten als Meilensteine. Beide Mannschaften hinterließen auf der größten Fußballbühne der Welt einen bleibenden Eindruck, auch wenn der ganz große Erfolg ausblieb. Darüber berichten wir heute in der Rubrik Sport Event Plus. Ich bin Alex Terescu. Nach den Weltmeisterschaften der Vorkriegszeit musste Rumänien lange auf eine Rückkehr zur Endrunde warten. Erst 1970 gelang den Tricolori wieder die Qualifikation für eine Weltmeisterschaft. Untertrainer Angelo Niculescu setzte sich die Mannschaft in ihrer Qualifikationsgruppe gegen Griechenland, die Schweiz und Portugal durch und löste das Ticket für die Weltmeisterschaft in Mexiko. Bei der Auslosung hatten die Rumänen allerdings wenig Glück. Sie landeten in einer Gruppe mit dem amtierenden Weltmeister England, der Tschechoslowakei und Brasilien, jener Mannschaft, die später den Titel gewinnen sollte. Zum Auftakt traf Rumänien auf die Engländer um Stars wie Bobby Moore und Bobby Charlton. Die Rumänen agierten vorsichtig und defensiv, um eine deutliche Niederlage zu vermeiden. Am Ende verloren sie lediglich mit 0:1 und zeigten, dass sie mit den Besten mithalten konnten. Im zweiten Spiel folgte dann der große Auftritt. Mit einem 2:1 Erfolg gegen die Tschechoslowakei feierte Rumänien seinen ersten WM-Sieg nach dem Krieg. Herausragender Akteur war Florea Dumitrache, der mit seiner Leistung auch international große Anerkennung fand. Den Höhepunkt des Turniers bildete das Duell mit Brasilien. Die Südamerikaner verfügten über eine legendäre Mannschaft mit Pelé, Jairzinho, Clodoaldo und Carlos Alberto. Rumänien bot dem Favoriten jedoch einen offenen Schlagabtausch. Florea Dumitrache und Emerich Dembrovski trafen für die Rumänen, die sich erst nach großem Kampf mit 2:3 geschlagen geben mussten. Brasilien gewann später auch das Finale gegen Italien und sicherte sich den Weltmeistertitel. Nach diesem bemerkenswerten Auftritt vergingen erneut 2 Jahrzehnte, bis sich Rumänien wieder für eine Weltmeisterschaft qualifizieren konnte. Für die WM 1990 in Italien gewann die Mannschaft ihre Qualifikationsgruppe vor Dänemark, Griechenland und Bulgarien. Trainer Emerich Jenei konnte auf eine außergewöhnlich starke Generation bauen. Neben Gheorghe Hagi gehörten mehrere Spieler jener Steaua Bukarest-Mannschaft zum Kader, die 1986 den Europapokal der Landesmeister gewonnen und 1989 erneut das Finale erreicht hatte. In Italien bekam es Rumänien mit dem amtierenden Weltmeister Argentinien, Afrikameister Kamerun und Vize-Europameister Sowjetunion zu tun. Der Auftakt verlief vielversprechend. Durch 2 Treffer von Marius Lăcătuș besiegte Rumänien die Sowjetunion mit 2:0. Es folgte eine 1:2 Niederlage gegen Kamerun, die die Mannschaft wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholte. Im entscheidenden 3. Gruppenspiel traf Rumänien auf Argentinien um Diego Maradona. Das 1:1 genügte beiden Teams zum Weiterkommen, so dass Rumänien erstmals seit 1970 wieder das Achtelfinale erreichte. Dort wartete Irland unter Trainer Jackie Charlton. Die Begegnung entwickelte sich zu einem zähen und umkämpften Spiel. Nach 120 torlosen Minuten musste die Entscheidung im Elfmeterschießen fallen. Die Iren behielten die Nerven und setzten sich mit 5:4 durch. Trotz des Ausscheidens blieb die Weltmeisterschaft 1990 ein bedeutender Erfolg für den rumänischen Fußball. Sie markierte den Beginn einer der stärksten Epochen der Nationalmannschaft, die in den folgenden Jahren noch für weitere internationale Glanzlichter sorgen sollte.
Damit geht die deutsche Sendung von Radio Rumänien International zu Ende. Die wichtigsten Neuigkeiten aus Rumäniens Politik, Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft finden Sie auf unserer Internetseite www.rri.ro. Wir freuen uns auch immer über Ihre Empfangsberichte, Fragen und Anregungen.
Am schnellsten erreichen Sie uns per E-Mail an germ@rre.ro. Mein Name ist Florin Lungu. Ich sage auf Wiederhören aus Bukarest. Bis zum nächsten Mal.
Das deutschsprachige Programm von Radio Rumänien International für Mittel- und Westeuropa ist damit beendet. Wir bringen täglich 3 Sendungen in deutscher Sprache. Eine knappe halbe Stunde morgens um 7 Uhr, eine erste Stundensendung des Tages am Nachmittag ab 15 Uhr und schließlich einen zweiten Stundenblock abends um 19 Uhr. Alle Angaben in Weltzeit. Da es aufgrund von Störungen der Sendeanlagen immer wieder zu Umstellungen unserer Kurzwellenfrequenzen kommt, bitten wir Sie, den neuesten Stand auf unserer Homepage abzufragen. Dort finden Sie auch alle Einzelheiten über den Satellitenempfang unserer Programme sowie Links zu digitalen Streaming-Formaten. Wir sind ebenfalls auf üblichen Plattformen als Podcast abrufbar, so beim Anbieter SoundCloud. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit und sagen nun auf Wiederhören.